Eine Sache ist mal passiert, das war bei Watchmen, der ja eben sehr stark rotoskopiert war. Das heißt, du hast teilweise minutenlang nur schwarzes Bild gehabt und dann ging irgendwann mal wieder irgendwo ein Loch auf, wo man mal einen Mund sah. Und da war es so, dass wir da in München angefangen haben und sind dann mit dem ganzen Team nach Berlin geflogen und haben einige Rollen in Berlin aufgenommen und haben dann da morgens zum Aufnehmen angefangen und haben so eine halbe Stunde aufgenommen. Und dann ist uns irgendwann aufgefallen, dass wir überhaupt kein Bild mitlaufen hatten. Es ist uns gar nicht aufgefallen, weil das Bild sowieso immer schwarz war.
Nein!
Schenken wir noch eine.
Kleiner Alarm mal vorne dran.
Kleiner Klacker. Eine ganz runde noch. Vorne war ein Geräusch. Noch ein bisschen unsauber.
Rücken wir schon ein bisschen schneller.
Eine noch durch den Boden abgeschwommen.
Vordere Teile ein kleines bisschen ruhiger.
Winken schon.
Hart 4. Der Synchronsprecher-Podcast mit Bene Gutjahr und Jacqueline Bell.
Bitte Hart 4, aber weichere.
Danke. Ole, Staffelende, alle, alle.
Alle, alle. Weißt du noch eigentlich, das habe ich dir das je erzählt oder habe ich sie vielleicht schon mal erzählt? Ich weiß immer gar nicht mehr, was ich schon erzählt habe. Dass ich damals ein Praktikum ja bei Energy bei dir gemacht habe. Ich habe ja deine und Verena Show mit betreut. Da waren wir damals auf der Wiesn im Hofbräuzelt.
Weil ich habe von der Wiesn gesendet,
genau.
Eine Show gemacht.
Und dann bist du live gegangen und hast auch diesen Song gesungen. Alle, alle. Ja. Und da kannst du immer irgendwelche Wörter letzten Endes einfügen und deinen eigenen Text rausmachen. Und du fängst irgendwie an, hast das Mikro an Verena weitergegeben und plötzlich war das Mikro vor meiner Nase und ich hatte mich gar nicht, ich war ja nur Praktikantin, ich saß ja nur da und habe irgendwie gefühlt zugeguckt und euch mal ein Bier bestellt und dann war ich irgendwie so, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll und habe wirklich, ich wusste, ich hatte so eine richtige Blockade und saß da, kannst dich nie mehr dran erinnern.
Nee, null, das tut mir auch voll leid im Nachhinein, habe ich dich ja vorgeführt.
Du hast mich traumatisiert.
Es tut mir leid. Mein Gott, von der Wiesn senden, da ist man halt auch nicht mehr, weiß man auch nicht mehr, wo vorne drin ist, wenn man ganz ehrlich ist. Leute, Staffelende, es ist wieder durch. Wir hatten Chandra Stadt, Jessica Alba, den Punchy, Luke Skywalker. Wir hatten Patty Roach, Sabine Bohlmann, Lisa Simpson.
Dagmar Dempe, Meryl Streep, Dennis Schmidt-Voss. Hat wieder so viel Spaß gemacht. Und heute steigen wir noch mal ein bisschen tiefer in die Materie ein mit Stefan Kinne, Cheftonmeister bei der FFS. Und da werden wir vielleicht sogar auch noch mal ein bisschen was lernen.
Okay? Mit Sicherheit. Und wir halten ihm das Mikro hin und machen Alle, Alle. Mal gucken, was er macht.
Ja, genau.
Und wenn ihr Wünsche habt, welche Sprecherin, welcher Sprecher mal vorbeikommen sollen bei uns im Podcast Hart 4, schickt uns gerne die Wünsche durch.
Und übrigens, das ist nur so ein bisschen wie heiße Luft. Wir sagen jetzt, das ist Staffelende, aber es geht einfach direkt danach weiter.
Es geht weiter. Ja. Nächste Woche geht's weiter. Keine Angst.
Auf Hart 4 geht's los. Lasst uns ein Abo da. Macht mit unter 0157 3140 8001 oder folgt den beiden auf Instagram.
Und weil wir gerade dabei sind, die Krüge hoch, hier wird Weißbier ausgeschenkt, wie das so üblich ist in München.
Wie man es mittags macht um 11 Uhr.
Hier ist Stefan Kinne, hallo, grüß dich.
Hallo, servus.
Die Tonmeister-Koryphäe bei uns in der Stadt, kann man schon sagen?
Ja, definitiv.
Jackie hat gerade mal aufgezählt, wo du überall Ton gemacht hast.
Herr der Ringe, Hobbits, Harry Potter ab Teil 4, Fantastische Tierwesen, Watchmen, Mr. und Mrs. Smith, du warst ja überall mit dabei.
Ja gut, also musst du natürlich dazu sagen, ich habe die Aufnahmen gemacht, also ich habe ja nicht gemischt oder so die Filme, sondern ich habe halt die Sprachaufnahmen gemacht.
Ja, aber das ist ja schon mal was, ja. Ne?
Und wie das abläuft mit so einer Serie, mit so einem Film, also was wird da gemacht, bevor es aufgenommen wird, während der Aufnahme, dann die Mischung, bis das Ding bei dem Kino läuft, reden wir heute darüber. Wir sind gespannt, mal hinter die Kulissen zu gucken. Du kannst uns da mal einen Einblick geben. Auch wir, obwohl wir ja immer mit euch Tonmeisterinnen und Tonmeistern zusammenarbeiten, haben ja eigentlich auch keine Ahnung.
Ja.
Deswegen fragen wir heute mal ganz authentisch, auch für unsere Hörerschaft, wie wird man Tonmeister? Oder viel besser gesagt, was ist denn eigentlich Tonmeister? Wie kann man das beschreiben?
Ja, es gibt natürlich verschiedene Schulen, wo man das machen kann. Also bei mir war es so, ich hatte da eigentlich ganz andere Vorstellungen. Also ich habe mich damals nach dem Abitur fürs BWL-Studium eingeschrieben, wie man das damals halt so gemacht hat, wenn man nicht weiß, was man machen will.
Ja. Macht man BWL, ist heute noch so.
Genau, und war dann beim Bund. Da hat natürlich das Studium geholfen, weil man dann nur 12 Monate musste damals.
Mhm.
Und ich habe dann in einer Kneipe einen Mitabiturienten getroffen und der hat dann eben erzählt, ja, er ist da in München auf so einer Tontechnikerschule und das finde er total gut. Und da wusste ich sofort, ja, das will ich auch machen. Also das war mir sofort klar und habe dann am nächsten Tag mit meinem Vater geredet, habe gesagt, also Studium ist nicht, ich mache das. Und das war eben die SAE in München. Und das war noch relativ chaotisch, weil es war der zweite Kurs, der überhaupt in München stattfand. Also die waren noch nagelneu in München, die Schule.
Okay.
Und habe dann eben da diese Tonmeisterausbildung gemacht. Die hat 15 Monate damals, glaube ich, gedauert. Und hatte aber überhaupt nichts mit Synchron zu tun. Also da ging es eigentlich nur darum, wie man Musik aufnimmt und abmischt. Das war eigentlich das, was man da gelernt hat. Und ich wusste damals auch, man hat natürlich deutsche Sachen und es war halt einfach Deutsch, was halt so im Fernsehen lief und was im Kino kam. Aber wie das genau entsteht, das wusste ich damals auch nicht. Und ich war dann mit dieser Schule fertig und habe mich halt blauäugig bei 50 Musikstudios beworben, blind, bis nach New York.
Echt?
Okay. Und habe natürlich nur Absagen gekriegt. Und die Monika Eckert, Cutterin, das war eine gute Freundin von mir, und die hat mich dann irgendwann angerufen, ja, sie ist jetzt seit 3 Monaten Cutter-Assistentin bei so einer Synchronfirma in München und die würden einen Tonassistenten suchen. Und dann, okay, ja, dann bin ich dahin und habe mich vorgestellt und seitdem bin ich in der FFS.
Es ist ja tatsächlich immer, wenn man mit Tonmeistern spricht, dann sind ganz viele auch irgendwie in der musikalischen Richtung unterwegs, ne? Und haben eigentlich dieses große Ziel am Anfang gehabt, irgendwo im Musikbereich zu arbeiten.
Also sagen wir mal so, das wäre eigentlich das Ziel gewesen.
Ja.
Aber nachdem ich da nie reingerutscht bin und mir das in der FFS von Anfang an total Spaß gemacht hat und ich eigentlich auch immer schon sehr filmaffin war, gab es da eigentlich keine lange Überlegung oder ich habe dann auch nie mehr gedacht, ich muss jetzt doch mal wechseln und in ein Musikstudio gehen oder so.
Du hast vorhin gesagt, du hast von jemandem mitbekommen, der das auch gemacht hat. Was hat dich schon immer am Ton fasziniert? Also dieser Switch komplett von euer BWL, nee, das will ich machen.
Ich habe früher natürlich viel Musik gehört und also ich bin... spiele kein Instrument. Ich habe mal Klavier gespielt als Kind, habe aber sonst eigentlich mit der künstlerischen Seite der Musik, sage ich mal, nicht viel zu tun gehabt. Und es war eigentlich nur das Grundinteresse an der Musik und ich dachte mir, ja gut, da muss ich kein Instrument spielen können, kann aber trotzdem was damit zu tun haben.
Gibt es eine Grundvoraussetzung, die du jemandem attestieren würdest, der das gerne machen würde? Also besonderes Rhythmusgefühl, irgendwie ein besonders gutes Gehör oder kann das im Grunde jeder lernen, wenn er möchte?
Ja, also wenn du, sagen wir mal, wenn du in die Musikrichtung mehr gehen willst, solltest du natürlich schon musikalisch sein und ein Rhythmusgefühl haben. Das Gehör, das finde ich, ist auch was man ein bisschen lernen kann, so mit der Erfahrung kommt es einfach, dass man halt bestimmte Dinge hört, auf die man vielleicht vorher gar nicht geachtet hat.
Also meinst du während der Aufnahme, der Synchronaufnahme dann zum Beispiel, ob jemand sauber ist oder also unsauber oder ob es spratzelt?
Ja,
also
ich merke zum Beispiel gerade, dass ich recht schmatze.
Ja, weil du dich jetzt aber ja auch selber auf dem Kopfhörer hörst, ne? Also wir sitzen ja hier in einem Bavaria Musikstudios, so in einem Tischkreis und haben alle Kopfhörer auf. Das ist immer die Frage, wenn die Gäste als erst reinkommen, magst du mit Kopfhörer oder ohne? Wir sind es immer so gewohnt. Mhm. Ich liebe es mit Kopfhörer.
Wie ist das für dich, wenn du dich dann mal hörst? Du hörst ständig Kolleginnen und Kollegen auf Band, um jetzt mal dich selber sprechen zu hören, geht das? Oder?
Es geht, aber man hört sich natürlich über Mikro immer anders. Das merke ich auch. Ich habe ja auch mal, ab und zu spricht man ja auch mal schnell einen Take im Studio, wenn es gerade Not am Mann ist. Und das hört sich, wenn man das jetzt danach sitzt, man nachher hinten und denkt, oh, das hört sich aber komisch an. Man hört sich selber einfach, wenn man eine Aufnahme von sich selber hört, hört sich das immer ganz anders an, wie man sich eigentlich selber hört.
Der Begriff Tonmeister oder der Beruf Tonmeister ist ja kein geschützter, oder? Also ich könnte jetzt auch einfach sagen, ja, hallo, ich bin Jacqueline Bell und übrigens bin ich Tonmeisterin.
Ja, also es gibt ein Studium an der Hochschule in Nürnberg, da kann man das ein Diplom machen. Aber es gibt sonst natürlich wahnsinnig viele Privatschulen, die da Kurse anbieten. Und da kommen eigentlich die meisten Leute raus, sage ich mal.
Da haben wir auch eine Hörerfrage von Marius. Ihr könnt uns die ja immer durchschicken. Direkt an unsere Nummer findet ihr in den Shownotes oder ihr schickt uns die über unsere Instagram-Kanäle durch. Ich würde gern in dem Bereich arbeiten. Was würdest du empfehlen? Also an welcher Schule ist jetzt eine Ausbildung eine gute, eine angesehene?
Also bei uns als Minimum ist eigentlich eine Ausbildung bei der SAE, wobei sich das auch wahnsinnig geändert hat. Also bei mir gab es nur einen Kurs und inzwischen gibt es da zig verschiedene, die auch unterschiedlich lang dauern und wo man die unterschiedlichsten Sachen lernt. Inzwischen lernt man, kann man da auch, also bei der Tonmeisterausbildung ist da inzwischen auch der Bereich Synchron natürlich dabei, was ja eben bei uns damals noch gar nicht war.
Also dann ist die SAE eine ganz gute Anlaufstelle. Was gibt's noch? Die Pop gibt's noch, oder? Was?
Ja, da habe ich gar keine Erfahrung. Also da kann ich eigentlich.
Die dissen wir heute mal nicht. Ja. Das lassen wir heute mal raus.
Kann ich nichts dazu sagen.
Gehen wir mal rein in die Materie, Stefan. Jetzt nehmen wir an, es liegt eben der neue Hobbit-Film liegt vor oder Herr der Ringe kommt. Wie ist das bei euch erstmal intern? Wer sagt, Freunde, ich bin derjenige, der diesen Film aufnimmt? Oder hast du da als Dienstältester den ersten Zugriffsrecht, wie man so möchte, also wie auf die Kanzlerkandidatur? wie läuft das bei euch ab? Und dann bereitest du dich besonders auf ein Projekt vor? Oder ist es gerade wurscht, du kommst morgens rein und ob das jetzt Family Guy ist oder ob das Herr der Ringe ist oder irgendeine andere Serie, ist wurscht. Also wie bekommst du den Film und wie bereitest du dich darauf vor?
Also grundsätzlich macht die Einteilung eben die Studiodisposition. Der sagt halt, der und der nimmt den im Studio auf, was dann oft eben auch terminliche Gründe, Überlappung mit anderen Projekten etc., wie das halt am besten sich so zeitmäßig matcht, weil man will natürlich erstmal vermeiden, dass man wahnsinnig viele Tonmeisterwechsel hat bei Projekten. Also Filme sollten natürlich sowieso, wenn es geht, immer einen Tonmeister aufnehmen. Aber auch bei Serien schaut man eben, dass die Wechsel da möglichst gering sind. Aber man kann natürlich schon sagen, hey, das ist hier schon immer mein Lieblingsbuch oder das möchte ich unbedingt machen. Und da kann man natürlich auch da schon Einfluss nehmen und sagen, also das würde ich gerne, also es war bei mir bei Herr der Ringe so, das wollte ich einfach machen damals.
Ist ja auch Prestige, auch für euch, oder? Also muss man ja sagen, also wir freuen uns ja auch, wenn wir in einem großen Blockbuster gesprochen haben und es steht dann irgendwie oben auf der Vita und du kannst ja auch sagen, ich habe Harry Potter aufgenommen, oder ist dir das eigentlich gar nicht so wichtig?
Na, man freut sich da schon, solche Projekte zu machen, weil es gar nicht unbedingt wegen des Prestiges, sondern weil es oft einfach auch Spaß macht, an so großen Sachen zu arbeiten. Es ist zwar natürlich auch anstrengend und man sagt immer, je wichtiger das Projekt ist, desto schlechter sind die Arbeitsbedingungen, was Material und so angeht, weil man einfach schlechtes Material kriegt.
Schlechtes Material im Sinne von, dass da eben noch gar nicht das finale Bild da ist und so weiter.
Genau, erstens ist es oft noch nicht fertig und dann aus Angst vor Raubkopien ist es schwarz-weiß, ganz schlecht gemacht mit vielen Wasserzeichen oder eben Rotoskop nennt man das. Das ist, das Bild ist eigentlich schwarz und wenn irgendjemand spricht, dann geht da so ein kleines Loch auf und man sieht den Kopf und den Mund und dann geht das wieder zu.
Wir haben schon oft darüber gesprochen, Game of Thrones zum Beispiel.
Ja, es ist inzwischen ein bisschen besser. Also es wird jetzt meistens nur noch geblurrt, so der Hintergrund, dass das so leicht unscharf ist. Aber man kann zumindest noch so ungefähr erkennen, was da passiert. Aber da gab es früher schon ganz wilde Sachen mit diesem Rotoskop.
Gibt es denn auch einen tonlichen Unterschied? Also bei einem Projekt, das jetzt irgendwie ankommt, wo du sagst, naja, okay, ja, das Bild ist bescheiden, aber der Ton passt an vielen Stellen auch überhaupt nicht?
Na, du kriegst natürlich nie eine fertige Mischung. Du kriegst oft so ein rudimentäres Mono, also einen Mono-O-Ton, sage ich jetzt mal. Und wenn du Glück hast, kriegst du noch eine Dialogspur dazu. Das ist natürlich immer sehr hilfreich. Wenn du irgendwas schlecht verstehst, dann kannst du in die Dialogspur reinhören und hörst es da vielleicht besser. Aber der Ton ist oft auch unfertig.
Also vielleicht einfach auch nochmal sagen, die Dialogspur, da hörst du praktisch dann wirklich nur den Dialog zwischen zwei Menschen.
Im Idealfall ist da nur die Sprache drauf. Wenn es natürlich in der Frühphase ist, ist es dann einfach der Primärton vom Drehen, was die einfach beim Drehen mit dem Mikrofon aufnehmen. Da hast du natürlich dann schon auch ein paar Hintergrundgeräusche.
Vielleicht können wir da auch nochmal einsteigen in diese ganze Sache. Das ist auf IT, diese Sprache, die für uns so logisch als Synchronsprecher ist. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen durchführen, dass jeder, der vielleicht jetzt mit Synchron auch nichts zu tun hat, das so ein bisschen versteht, was das eigentlich bedeutet.
IT ist ja schon mal ein sehr alter Begriff. Das heißt internationales Tonband. Das sagt eigentlich heute keiner mehr. Heute heißt es eher M&E, also Music and Effects. Und wenn du eine Synchro machen willst, dann brauchst du ja natürlich ein Tongerüst, wo du deine deutsche Sprache drauflegen kannst. Das heißt, die Effekte, die Musik, alles, was halt so dazugehört, was nicht Sprache ist, das muss ja angeliefert werden. Und das war früher, hast du da eben ein IT, also ein Tonband gekriegt, das dann auch mehr oder weniger komplett war. Also gerade, ich weiß noch, als ich angefangen habe, Ende der 80er, da, wenn du zum Beispiel irgendeinen französischen Kunstfilm synchronisiert hast, wo die schon beim Drehen keinen Budget hatten, dann gab es halt oft einfach nur ein IT an den Stellen, wo die das gebraucht haben. Und wenn die einfach den Ton vom Drehen genommen haben, dann war da halt nichts. Das heißt, dann musstest du das alles nachmachen. Dann hat man einen Geräuschemacher geholt und hat Geräusche aufgenommen, hat Atmos angelegt. Das ist heute kaum noch der Fall. Also heute sind die IT-Bänder oder das M&I ist heute zu 90% vollständig. Mhm. Also gerade bei den großen Sachen, da kriegst du, wenn es dann mit Atmos losgeht und so, da das ist alles, da kannst du sowieso nicht mehr groß eingreifen. Da musst du das so nehmen, wie es ist. Und du darfst bei manchen Kunden auch gar nichts verändern am IT. Also selbst wenn du jetzt sagst, ja, da fehlt aber doch ein Geräusch, ja, nee, das ist so, das muss dann so bleiben.
Es wird ja auch oft bei uns, wenn du wenn Sprache drin ist, dann hast du vielleicht irgendwie einen Kampflaut oder so und dann geht's wieder in die Sprache über. Dann gibt's auch manchmal die Situation, das habt ihr vielleicht auch schon, wenn ihr euch irgendwelche Serien und Filme gesehen habt, wo man sich dann denkt, ah, das passt irgendwie gar nicht zu der deutschen Stimme. Das ist dann manchmal tatsächlich so, dass dieser Kampflaut einfach im Original bleibt. Also es ist dann die Stimme vom Originalschauspieler.
Genau. Oder weinen oder was auch immer, ja.
Genau, auch da gibt's natürlich Unterschiede. Also manchmal, das ist heute auch nicht mehr so viel der Fall, aber das war dann eben oft auf diesem M&E-Band schon mit draufgepackt. Das heißt, da konntest du auch gar nichts machen, weil das war halt da drauf. Und wenn du diesen Laut wegnehmen wolltest, dann hätte halt der Rest, also jetzt nicht das Ganze, weil du hast ja 6 Kanäle, und aber es hätte dann einfach, wäre da ein Loch gewesen. Also musstest du den nehmen. Und es wird aber auch oft ein Optional-Track angeliefert. Das heißt, da hast du so Laute und so Sachen, die du nehmen kannst, drauf. Du kannst dir dann aber aussuchen, nehme ich die von diesem Optional oder nehme ich sie auf? Das bleibt dann dem Regisseur oder wem auch immer überlassen.
Das ist lustig, da ist man schon so lange drin und hat diese Begriffe immer so auf dem Schirm und trotzdem lernt man noch ein bisschen was, gell?
Absolut, wir haben dich nur aus Eigeninteresse heute eingeladen, damit wir das endlich mal verstehen.
Was heißt nach eigentlich all den IT? Jahren. Ja.
Die Frage nochmal, wie bereitest du dich vor auf so einen Studiotag?
Also auf einen Studiotag an sich bereite ich mich eigentlich gar nicht vor. Wenn es jetzt ein wichtiges Projekt ist, wenn es ein großer Film ist, dann versuche ich auf jeden Fall mir den Film vorher anzuschauen, wenn das möglich ist. Hm. Und also bei den Herr-der-Ringe-Teilen, ich meine, die Bücher hatte ich sowieso gelesen, da war es dann wirklich so, dass ich vor jedem Teil das Buch nochmal gelesen habe. Und ja, aber sonst kann man sich eigentlich nicht groß darauf vorbereiten. Es gibt dann Creative Letters von den Kunden, also wo drin steht, wie soll der klingen, die Rolle, wie soll die Rolle klingen, soll das mikrofoniert werden, sowas schaut man sich dann natürlich an.
Mikrofoniert werden, das heißt, du bekommst vom Kunden die mehr oder weniger die Vorlage oder die das muss so und so aufgenommen werden, oder wie?
Genau, das ist oft der Fall, wenn es einen sogenannten Centralized Mix gibt. Das heißt,
wer kennt ihn nicht?
Genau, das heißt, dass ein Kunde sagt, also wir nehmen in allen europäischen Ländern die Fassungen auf und wir machen aber die Mischung zentral an einem Ort, oft in London zum Beispiel, aber auch manchmal in Amerika. Und dann wollen die natürlich, dass das sich bei allen Ländern möglichst ähnlich anhört vom Grundsound. Und da kriegst du dann Vorgaben, also bitte nehmt das Mikrofon und so ungefähr in dem Abstand. Und die wollen dann auch oft, dass man mit mehreren Mikrofonen aufnimmt, dass die aussuchen können. Also dass man zum Beispiel normales Dialogmikro nimmt und dass man noch einen Anstecker nimmt.
Hatten wir doch auch bei WandaVision.
Genau.
Ne? Da hatten wir auch immer hier.
Das ist ja auch eben in London gemischt worden. Ja.
Aber im Grunde wird eine Synchronisation immer mit Abstand und diesem einen bestimmten Mikro aufgenommen. Also geangelt wird man ja zum Beispiel relativ selten. Warum macht man das nicht? Also warum wird nicht synchron grundsätzlich auch geangelt oder eben auch mal mit Ansteckmikro oder da ein bisschen mehr variiert?
Jetzt ist also, wenn du einen Angler brauchst, ist natürlich erstmal schon mal wieder ein viel größerer Aufwand. Das haben wir ab und zu mal gemacht bei Deutsch auf Deutsch Sachen, also das ADR. ADR heißt Additional Dialogue Recording. Das ist, wenn eben keine Synchronisation gemacht wird, sondern wenn für eine Neuproduktion Sprache nach aufgenommen wird, weil du die aus irgendwelchen Gründen technisch nicht verwenden kannst oder weil der Regisseur sagt, der soll da aber noch was anderes sagen, dann wird das eben nachher aufgenommen. Da haben wir auch schon geangelt, weil das dann oft verlangt wird.
Sogar auch hier im Studio. Also ich weiß, dass ich hier in dem Studio, wo wir jetzt gerade einen Podcast aufnehmen, schon mal auf dem Boden lag. Und dann war das irgendwie so eine Szene, wo ich vom Bett auf praktisch hochgegangen bin und dann musste ich mich auf den Boden legen und das wurde dann geangelt. Das,
ist hier in den Bavaria Musikstudios? Ja. Hier genau hier, oder wie ja, vom
da,
Zelt?
Ungefähr, so neben dir lag ich ungefähr.
Ja. Das Zelt, Stefan, das gibt es ja in dem Sinne doch gar nicht mehr. Also genau. Wir mussten früher, wenn Außenaufnahmen waren, mussten wir immer, also wenn im Original was draußen war, dann mussten wir ins Zelt laufen, genau. Um es dort einzusprechen. Wenn was drinnen war, haben wir dann praktisch wieder ganz normal im Raum.
Und weil man sich das immer nicht vorstellen kann, wir haben schon, glaube ich, oft versucht zu erklären.
Ja, tut mir selber immer noch schwer.
Also wir sind jetzt hier in einem Studioraum, der ist abgeschlossen und in diesem Raum ist sozusagen nochmal wie ein kleiner Raum, der durch einen Vorhang getrennt ist. Und das nennen wir immer das Zelt. Warum heißt das eigentlich Zelt?
Weiß Garderobe. Das wir dürfen nur drei Teile mitnehmen.
Na, Zelt heißt, glaube ich, wirklich wegen dieser alten Optik, weil die alten Zelte sahen eben mit diesen Vorhängen immer so ein bisschen zeltmäßig aus.
Mhm.
Und der Grund ist halt eben, dass das akustisch trocken ist, weil du hast ja, wenn du draußen bist, außer du stehst jetzt irgendwie in einem Innenhof, aber normalerweise hast du ja keinen Raum, den du hörst, sondern es ist halt einfach trocken. Und das wird im Zelt nachgebildet.
Aber warum muss man das heute nicht mehr machen? Weil das die Mikros hinkriegen, oder wie?
Nee, weil heute, also früher war es ja so, es ist ja eher umgekehrt. Die neuen Studios sind eigentlich komplett Zelte.
Ah.
Also die sind akustisch trocken.
Okay.
Und früher hat man das wirklich so gemacht, also das war bei uns gerade so der Wandel. Früher gab es ja auch ganz früher, sage ich, also ich rede jetzt so von 60er, 70er Jahren, gab es ja auch noch nicht so gute Hallgeräte und da hat man einfach den Raum bei den Aufnahmen mitgemacht. Das heißt, dieser große Raum, der hatte wirklich einen Raumklang, der klang halt einfach nach innen und man hat sogar teilweise irgendwo in der Ecke oder weiter weg noch ein zweites Mikro aufgestellt gehabt, das war das Raummikro und da konntest du wirklich noch zusätzlich Raumanteile dazufahren.
Ach, krass.
Und so habe ich am Anfang auch das Aufnehmen noch gelernt. Und irgendwann ist die Technik immer weiter fortgeschritten und dann die Geräte wurden besser und dann kamen eben Sachen wie Centralized Mix dazu, dass alles gleich klingen muss und die Kunden wollten das immer weniger. Und heute nimmt man einfach alles trocken auf.
Also man legt da dann auch gar keinen Raum mehr drüber oder sowas. Also es bleibt alles
in der Mischung eben, aber halt nicht bei der Aufnahme.
Aber geht da Qualität verloren, findest du, dass dann frühere Synchronaufnahmen irgendwie variantenreicher waren, ein bisschen abwechslungsreicher, besser als heute, weil alles relativ gleich und clean?
Nee, weil du machst natürlich jetzt das meiste eben im Nachhinein.
In der Mischung.
Und, ja, genau. Und früher, das war halt dann, ich meine, du hattest natürlich da als Aufnahmetonmeister, sage ich mal, noch eine größere Verantwortung, weil wenn du da halt Raumanteile dazugefahren hast bei der Aufnahme schon, dann waren die halt auf der Aufnahme und die gingen dann halt natürlich auch nicht mehr weg. Das heißt, der Mischtonmeister musste dann eben damit leben, was du aufgenommen hast. Natürlich kann man da den Raum noch vergrößern oder noch was dazu machen, aber.
Wenn wir jetzt gerade schon beim Mischen sind, du hast ja auch Game of Thrones zum Beispiel gemischt.
Teile.
Ja. Da werden jetzt viele von euch vielleicht sagen, die uns zuhören, ja, Game of Thrones, das war super gemischt, aber es gibt manchmal so Filme und Serien, wo du denkst, oh, jetzt wird die Musik wieder so laut, dann schaltest du wieder runter, machst es wieder leiser. Warum passiert das tatsächlich noch so oft, dass es, also fällt mir irgendwie auf, dass man sich denkt, ja, so grandios ist es jetzt irgendwie doch nicht abgestimmt.
Naja, das ist jetzt, sagen wir mal so, dass der eine findet das gut und der andere findet das nicht gut. Das ist ja so, das ist die Dynamik der Mischung. Also wie, wenn du natürlich um Mitternacht vor deinem Fernseher hockst und dauernd lauter und leiser machen musst, weil du keinen stören willst, dann willst du natürlich eigentlich eine andere Mischung haben, als wenn du sagst, so, ich schaue mir jetzt eine DVD auf meiner 6-Kanal-Anlage an und dann, wieso ist denn das alles so breiig gleich laut? Warum ist denn da gar keine Dynamik drin?
Aha.
Also das ist natürlich immer die Frage, was man will. Und es gibt da natürlich auch Normen dafür. Gerade beim Fernsehen ist das ganz genau geregelt, wie eine Mischung zu klingen hat und wie viel Dynamik man da hat. Und diese Normen ändern sich auch öfter.
Geht es dir da auch manchmal so, dass du dir was anschaust und du denkst, ist es, was heißt, ich sage das jetzt als Laie, ist es nicht so gut gemischt, weil wie gesagt, ich mit der Fernbedienung irgendwie leiser und lauter machen muss. Siehst du das auch so oder fällt dir das nicht so auf?
Oder hat Jackie einfach nur einen scheiß Fernseher? Man sollte mal investieren für ihre Gage.
Ja. Also ich muss wirklich sagen, dass was auch hier schon einige Sprecher gesagt haben, dass wenn sie sich selber anschauen, dass sie das gar nicht so mit oder sich selber hören, dass sie dann eher im Film drin sind. So geht's mir eigentlich auch. Also ich achte gar nicht so sehr auf den Ton, wenn ich mir jetzt einen Film anschaue. Also natürlich, wenn jetzt irgendwas ganz furchtbar klingt, da denkt man sich schon, oh je, was ist denn da los? Aber im Normalfall kann ich das eigentlich relativ ausblenden.
Was aber ja wirklich Fakt ist, dass synchronisierte Filme, Serien viel weiter vorne klingen.
Genau.
Also ich habe es vorhin Biene schon erzählt, ich habe gerade einen Film Der Fälscher angeschaut, österreichische Produktion, und ich habe teilweise nichts verstanden. Seit da und habe mir gedacht, also bin ich jetzt schwerhörig oder weil es so weit hinten ist und dann macht es dir auch keinen Spaß mehr, einen Film irgendwie anzugucken oder es fällt dir wahnsinnig schwer, weil wir es, glaube ich, gar nicht mehr gewohnt sind, wenn du dir Dinge auf Deutsch anguckst.
Genau, das ist, glaube ich, eher die Hörgewohnheit. Also wenn du dir Sachen im Original anschaust, geht dir das ganz oft so.
Ja.
Und das ist die deutsche Hörgewohnheit, dass wir den Dialog eigentlich immer eher weiter vormischen, als er im Original ist. Und das ist aber auch oft von den Kunden so gewünscht. Also was ich bin ja auch oft in der Mischung drin gesessen bei diesen großen Projekten, wo ich selber nicht gemischt habe, aber einfach aus Interesse mich dazugesetzt habe. Und es ist halt oft ein oft gesagter Satz von den Kunden, die dabei sitzen, ist, oh, das habe ich jetzt aber nicht verstanden. Und da denke ich mir immer, ja, hör dir mal das Original an, da verstehst du es an der Stelle auch nicht. Aber das muss dann halt immer, ja, nee, das habe ich nicht verstanden, das müssen wir jetzt irgendwie noch ein bisschen deutlicher machen. Und das kommt total oft. Und es ist einfach die deutsche Hörgewohnheit, dass bei uns der Dialog oft weiter vorne liegt als im Original.
Findest du das gut oder schlecht? Oder?
Würdest du dich mehr am Original orientieren?
Ja, also,
wie wir es ja beim Sprechen ja eigentlich auch tun.
Ja, also sagen wir mal so, wenn man einen Tatort oder sowas anschaut, dann ist es ja auch nicht so. Und da ist es ja auch oft so, was hat der jetzt gesagt? Ja,
genau.
Also von dem her würde ich wahrscheinlich schon auch eher ein bisschen mehr einbetten.
Vor allem bei einem Til Schweiger-Tatort kommt das sehr oft vor. Ja, genau. Was hat er gerade gesagt? Ja. Stefan, so ein Studiotag. Worauf achtest du? Wir nehmen an, halber Tag, Jacqueline Bell steht auf der Dispo, sie fängt an zu sprechen. Worauf, einfach nur als Beispiel, es kann jeder sein. Worauf,
Stefan rennt schon aus dem Studio raus. Oh nein, die Jacqueline schon wieder.
Worauf musst du jetzt bei einer Aufnahme, bei einem Take genau achten? Also was muss ein Tonmeister leisten in dem Moment?
Genau, also man achtet zum einen drauf, dass die Sprache sauber ist. Also sauber, das heißt, dass halt möglichst wenig Schmatzer und sowas zu hören sind. Mhm. Du musst natürlich auch darauf achten, dass die Anschlüsse zu den Vortakes passen. Also wenn die Jackie jetzt ein Take nach dem anderen spricht und die zeitlich eben auch direkt hintereinander liegen, dass die eben aneinander passen.
Dass nicht einer lauter ist, der andere leiser, dass sie.
Genau, und auch, also nicht nur lauter oder leiser von der Aufnahme, sondern auch von dem, wie die Jackie spricht. Das geht dann auch schon ein bisschen, da sollte auch der Regisseur natürlich drauf achten, aber da muss man auch immer schauen. Das ist ja immer eine Teamarbeit. Das sind eigentlich so die wichtigsten Sachen, wo man drauf zu achten hat.
Wenn der Sprecher oder die Sprecherin dann den Take machen, läuft dann immer für euch das IT mit oder wie MMI, also die Hintergrundgeräusche, oder nimmt man das, hört ihr das komplett clean in dem Moment?
Das ist auch eine Vorliebesache. Bei manchen Sachen ist es natürlich wichtig, dass man da im Augenblick das IT hört, wenn da irgendwelche Geräusche sind, die freistehen müssen, wo Pausen gehalten werden müssen. Also ich mache es meistens so, dass ich es leise mitlaufen lasse, und bei Stellen, wo es ganz störend ist, mache ich es auch mal ganz aus, und wo man es wirklich mal gut hören muss, macht man es ein bisschen lauter. Es ist natürlich auch oft der Fall, dass es noch gar kein IT gibt, wenn wir aufnehmen.
Und du als Tonmeister, das finde ich ja schon immer beeindruckend, du hast ja wirklich so dieses Tempo, das im Studio gefahren wird, auch total in der Hand. Also du bist eigentlich, finde ich, so ein bisschen der Master of Ceremony, weil du bist derjenige, der entscheidet, wie schnell, wie lang braucht der Sprecher auch, ja, um zum nächsten Take zu kommen. Wie lang braucht, du kennst wahrscheinlich deine Geschachtelhörer schon und sagst, ah ja, der hat das relativ schnell drauf, die braucht vielleicht ein bisschen länger. Du bist derjenige, der dann in dem Moment die Takes abfährt und vielleicht auch nochmal eine halbe Minute länger wartet, weil du weißt, derjenige ist gerade noch drin, um sich den Take zu merken. Hast du da wirklich schon so einkategorisiert in der Sprecher ist so und du weißt schon immer, wie schnell du was abfährst?
Ja, das ist schon Gefühlssache. Also es hat jetzt gar nicht unbedingt immer was mit dem Sprecher zu tun, aber man merkt es dann schon immer, wenn es jetzt einfach ein längerer Take ist auch und der Sprecher liest den noch durch und braucht einfach noch ein bisschen, um sich den zu merken. Also das ist einfach, ist eigentlich eine Gefühlssache. Das kriegt man raus mit der Zeit und das kann ich, glaube ich, auch ganz gut.
Und es ist auch total anstrengend, oder? Weil du musst ja auf alles hören. Du wartest auf den Cutter, du wartest auf den Regisseur, auf den Sprecher, du fährst dann schon wieder nächster Take. Also diese Konzentration, die du musst eigentlich vier Ohren gefühlt haben, ist schon Wahnsinn, oder?
Ja, also es ist, wie gesagt, wenn man das 200 Mal am Tag macht, dann hat man das irgendwann im Blut.
Dann ist das irgendwann drin.
Ja.
Bist du so nach einem Arbeitstag, bist du da durch? Hörst du da überhaupt noch Musik und Podcast, weil du dauerhaft diese Beschallung hast?
Das kommt drauf an. Also es kommt ganz aufs Programm an. Mhm. Das, wenn du halt irgendwie 250 Takes Zeichentrick am Tag aufnimmst, wo nur geschrien wird, dann hörst du dir da am Abend nicht mehr viel an.
Ja.
Aber wenn das eine gemütliche Serie ist, irgendwas Reales, dann ist man da nicht so erschöpft am Abend. Also auch ein Kinofilm kann natürlich anstrengend sein, aus anderen Gründen, weil du da halt einfach noch viel konzentrierter arbeitest. Aber ja, wie gesagt, es ist sehr programmabhängig.
Weil du Schreien gerade angesprochen hast. Für uns Sprecher ist es ja dann immer so, ah, Achtung, jetzt kommt ein Schreitake. Und das ist wahnsinnig anstrengend für die Stimme. Du bist ja dann auch ein Tonmeister, der es immer relativ schnell auch checkt, okay, wo muss ich den jetzt einpegeln? Und man muss es bei dir einfach nicht, weiß ich nicht, 5, 6 Mal machen, bis der Ton dann auch wirklich passt. Lernt man sowas auch oder ist das Erfahrung, die man dann irgendwann auch mitbringt?
Ja, grundsätzlich lernt man das natürlich, aber es ist auch Erfahrung, dass man einfach weiß, man kennt dann schon seine Leute und weiß, also der, wenn schreit, dann schreit er auch und da kommt dann richtig was an. Und bei anderen, da muss man eher schauen, ja, das hört sich zwar dann immer sehr, es hört sich an wie ein Schrei, aber es kommt gar nicht so viel Pegel. Also da muss man dann auch nicht so viel leiser drehen. Das ist schon.
Also du kennst deine Pappenheimer eigentlich mittlerweile, oder? Wenn, egal wer da kommt, da weißt du, okay, da muss man darauf achten oder da muss man vielleicht ein bisschen anheben. Und weil wir das vorhin noch gehört haben von dir, ist es Teamarbeit mit der Regisseurin, mit dem Regisseur. Ich frage jetzt mal nicht, wen du da lieber hast und wen nicht so. Das wird es ja sicherlich auch geben. Aber wirst du da immer von jedem als gleich wichtig eingestuft oder gibt es Kolleginnen und Kollegen, die sagen, Mensch, du drück deinen Knopf und ich mache hier die Zampano-Arbeit? Oder ist eigentlich jeder froh, dass du mithilfst und auch mal beim Text sagst, du, den Text, das verstehe ich irgendwie nicht oder das finde ich komisch, also dass wirklich zusammen an dem Produkt gearbeitet wird?
Nee, also da sind eigentlich alle froh. Also auch die Cutter bringen sich da ein und also das ist, da ist keiner so, also ich kenne jetzt keinen, wo ich der sagt, mach du da mal deinen Ton und der Rest ist meine Sache. Also wüsste ich jetzt nicht. Gibt's vielleicht, aber kenne ich jetzt niemanden.
Ich hatte tatsächlich mal so eine Situation, wo ich auch kurz zusammengeschreckt bin. Als ich nenne keine Namen, ja, aber als von der Regie dann irgendwie zum Cut kam, ja, ich mache hier die Regie, ja. Also so ein bisschen dieses, hey, du machst deinen Cut und ich mache Regie und bis hierhin und nicht weiter. Und da war ich auch so kurz, stand ich so da und dachte mir so, oh Gott, die hat das doch jetzt gar nicht so gemeint.
Ja, es kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die Art an und so. Ja. Und es ist auch oft, dass ich irgendwas anmerke und sage so und so, findest du es nicht, ist anders richtiger. Und wenn der Regisseur sagt, nö, ich finde es gut, so wie es ist und ich finde es trotzdem anders richtiger, dann bestehe ich da natürlich auch nicht 10-mal drauf, weil letztendlich ist es seine Verantwortung und er hat da in der Beziehung das Sagen. Ich merke es halt an, bring meinen Input, aber wenn der sagt, nö, das passt schon so, dann passt es halt auch so.
Wir Sprecher, wir gehen ja oft aus dem Studio raus und wir irgendwie so, ah, Bene, Mai, das hast du super gemacht. Gibt es bei dir auch nach einem Arbeitstag oder nach einem Projekt, dass irgendjemand in der Firma oder ein Regisseur, mit dem du zusammengearbeitet hast, mal sagt, wow, das war eine tolle Arbeit?
Ja, jetzt vielleicht nicht unbedingt nach einem Tag, aber nach einem Projekt, dann ist schon oft, dass man sagt, ja, das war jetzt einfach mal ein Projekt, da hat alles gestimmt und es war ein super Team und das, klar, gibt es schon oft.
Was kann man im Nachhinein noch sauber bügeln? Wenn jetzt der Gute wieder da war und dann war er wieder unsauber und dann hat er vorher auch ein Weißbier getrunken, mache ich normalerweise
Endungen,
nicht. Und die Endungen sind verschluckt und keine Ahnung. Was kann man im Nachhinein da nochmal wieder gut machen? Grundsätzlich bei Sprechern. Also kann man eine Unsauberkeit im Nachhinein bearbeiten?
Also erstens natürlich im Laufe der Zeit immer mehr, weil die Technik immer weiter fortschreitet. Es gibt immer neue. Das ist ja heute einfach eigentlich auch alles nur noch Software, natürlich. Es wird ja alles nur noch elektronisch gemacht. Es gibt ja keine Bandaufnahmen in dem Sinn mehr. Und es kommen immer neue Sachen raus, wo du immer noch mehr eingreifen kannst und verändern kannst. Also man kann schon einiges an Unsauberkeiten auch noch rausnehmen im Nachhinein. Nicht alles. Das ist auch ganz, wie das Programm gerade jetzt auf dieses Störgeräusch anspricht. Aber es geht schon einiges. Also genauso wie beim Gesang natürlich heute eigentlich fast jeder singen kann, weil du so natürlich im Nachhinein alles so hintunen kannst.
Ja, dass es gut hört klingt. Mal in die Folge mit Tommy Amper rein, der sieht das ein bisschen
ja,
anders.
Hat er aber auch gesagt, dass schon viel geht.
Es geht also viel,
schon natürlich nicht zur Perfektion, aber schon einiges. Also. Ja.
Was sagst du denn so zu diesem klassischen Synchronton, wo sich ganz viele immer drüber aufregen und sagen, ah, das ist ja eine tolle Party und das geht überhaupt nicht, wenn die ganze Zeit so gesprochen wird. Weißt du, dieses...
Ja. Also ich finde, es wird immer weniger, weil es einfach auch immer weniger solche Serien gibt. Das kommt ja eigentlich von diesen amerikanischen Soaps, denke ich mal, hauptsächlich. Ja. Und da gibt es einfach nicht mehr so viele. Und die Sprecher, die nachkommen jetzt, die lernen das quasi gar nicht mehr so. Weil was heute an neuen Serien kommt, ist ja, also finde ich, zu einem Großteil viel hochwertiger, schon allein von der Produktion, wie das, was so Dallas oder wie hieß es, Reich und Schön.
Ja, kenne ich.
Genau. Also solche Sachen werden ja heute eigentlich kaum noch produziert, denke ich mal. Also zumindest wüsste ich es nicht.
Die Gabi Petermann, in Folge, ich weiß gar nicht, drei, vier, hat uns auch erzählt, dass, jetzt können wir dich mal als Fachmann fragen, dass sie sich immer viel höher hört, wenn sie sich dann ihre Serien anguckt. Ist das tatsächlich so, dass Netflix, Amazon Prime, wer auch immer, die Serien dann in einer anderen, wie hat sie es nochmal erklärt, in einer anderen Frequenz oder nicht mehr umspielt einmal?
In einer anderen Laufgeschwindigkeit.
Ja, genau.
Das kam eigentlich auf mit der DVD. Also DVD hat eine Laufgeschwindigkeit von 23, beziehungsweise mit der Blu-ray, Entschuldigung, nicht mit der DVD, von 23,98 Bildern pro Sekunde. Und wenn du so normal mit der Geschwindigkeit aufnimmst und es dann im Fernsehen sendest, PAL-Fernsehen läuft mit 25 Bildern pro Sekunde. Das heißt, es läuft immer ein Stückchen schneller. Und dadurch kommt diese Tonhöhenverschiebung. Das kann man auch umrechnen, dass du diesen Tonhöhenversatz nicht hast. Das wird halt oft nicht gemacht oder wurde früher nicht gemacht. Und daher kommt dieser Tonhöhenunterschied. Das merkt man auch bei den Musiken. Merkt man nicht nur bei den Sprachen, sondern auch bei den Musiken zum Beispiel in den Filmen.
Dass das dann ein bisschen höher klingt.
Ich würde doch gerne wissen, wie lange mischt man jetzt an einem Blockbuster? Wie lange hockst du in der Mischung, bis der Hobbit fertig ist? Also ein Teil davon.
Das hängt natürlich auch immer von der Lauflänge ab, zum einen. Also wenn du einen 1,5-Stunden-Film hast, du natürlich schneller gemischt als einen 3-Stunden-Film.
Verstehe ich.
Und und wie effektlastig der ist, ja, also ich würde mal sagen, so zwischen 5 und 10 Tagen.
Ah ja, doch so schnell dann. Okay, ich dachte, da müsste man länger für sitzen und schwitzen.
Die Ann-Christine hat noch eine Frage durchgeschickt. Sie hat gemeint, du hast ja schon viel Erfahrung im Synchronbusiness. Welche lustigen Situationen hast du denn schon im Studioalltag mit den Sprechern, mit den Regisseuren gehabt, die du ausplaudern kannst?
Lustige Situationen gibt es natürlich immer viele, aber interessante Sachen. Ja gut, eine Sache ist mal passiert, das war bei Watchmen, der ja eben sehr stark rotoskopiert war. Das heißt, du hast teilweise minutenlang nur schwarzes Bild gehabt und dann ging irgendwann mal wieder irgendwo ein Loch auf, wo man mal einen Mund sah. Und da war es so, dass wir da in München angefangen haben und sind dann mit dem ganzen Team nach Berlin geflogen und haben einige Rollen in Berlin aufgenommen und haben dann da morgens zum Aufnehmen angefangen und haben so eine halbe Stunde aufgenommen. Und dann ist uns irgendwann aufgefallen, dass wir überhaupt kein Bild mitlaufen hatten. Das ist uns gar nicht aufgefallen, weil das Bild sowieso immer schwarz war.
Nein!
Das ist ja geil.
Haben dann einfach nach einer halben Stunde erstmal das Bild dazu eingelegt.
Aber hat dann trotzdem noch alles gepasst, oder?
Ja, wir haben halt nochmal geguckt, ob da was im On war in der, und haben das dann halt nochmal gemacht.
War alles schwarz?
Aber es ist erstmal keinem aufgefallen.
Sehr gut.
Und dann ist noch eine Frage von der Melli reingekommen. Das haben wir vorhin zwar schon ein bisschen abgehandelt. Sie fragt, wo liegt denn der Unterschied zwischen Synchronaufnahmen und Aufnahmen am Set?
Ja, also am Set hast du zum einen entweder einen Angler oder es wird auch ganz viel mit Ansteckern gearbeitet. Das heißt, die sind irgendwo versteckt. In der Kleidung kennst du ja auch. Mhm. Und im Normalfall nimmst du im Synchronstudio eben mit einem fest auf einem Ständer montierten Mikrofon auf. Und ab und zu eben auch mit Ansteckern, gerade auch bei diesen Centralized-Mix-Sachen, wird heutzutage viel mit Ansteckern gearbeitet. Das heißt, die wollen einmal den Ton von einem normalen Mikro haben und dann als zweites meistens einen Anstecker. Und das erste Mal so richtig einen ganzen Film habe ich damals mit Christoph Tschirpka, ist auch schon, ich glaube, 10 Jahre her. Das war ein italienischer Film über die Mafia, der hieß Gomorra. Und da hat mich der Christoph dann extra vorher angerufen und hat gesagt, ja, der Ton klingt zu dreckig und so O-tonig, wie können wir das machen? Und da haben wir eben den ganzen Film mit einem Anstecker mit Funkstrecke aufgenommen. Das heißt, du hattest eben auch kein Kabel mehr, sondern der Sprecher hatte dann eben wie beim Dreh einen Funksender und der konnte sich dann eben dadurch auch frei im Studio bewegen. Der konnte halt einfach rumlaufen und konnte machen, was er will und sich hinsetzen, sich hinlegen, weil der hatte halt sein Mikro immer dabei und konnte letztendlich machen, was er will.
Aber das klingt doch dann schon anders.
Ja, ja, klar, oder? Das klingt anders. Ja. Und du hast dann teilweise eben auch, musst natürlich bei der Synchronisation ein bisschen mehr drauf achten, dass du nicht zu viel Bewegungsgeräusche drauf hast. Beim Drehen ist es egal, dann raschelt's halt, weil der Schauspieler bewegt sich ja so. Aber beim Synchronen hast du natürlich diese Geräusche im Normalfall auf dem IT-Band, musst da dann natürlich schon ein bisschen aufpassen, dass du da nicht zu viel Geraschler mit drauf kriegst.
Raschelst, ja. Deswegen hatte ich letztens mal auch ein Mikro unter der Mütze runter und nicht an der Jacke, weil die sonst zu sehr geraschelt hätte.
Hast wieder die Rascheljacke angehabt.
Ja, genau. Wieder gut vorbereitet, wie immer.
Stefan, vielen lieben Dank für deinen Besuch, dass
sehr
du
gerne
Licht ins dunkle Synchronstühle gebracht hast für unsere Hörerinnen und Hörer und für uns beide vor allem.
Wir haben auch noch was gelernt, gell?
Haben wir mal was gelernt. Bis bald in dem Studio und liebe Grüße.
Wir sehen uns. Vielen Dank.
Prost. Prost.